Halleluja. Ich will kurz beten. Bittet ihr mit mir? Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Melly hat die Wahrheit gesprochen. Sie hat gesagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dir, kommt von dem Vater des Lichts. Und wir erwarten vollkommene Gaben, gute Geschenke heute Morgen. Und Geist Gottes, ich will dir Raum geben, wir wollen dir Raum geben, alles umzusetzen, zu verwirklichen, freizusetzen, zu sagen, was du geplant hast. Dein Wille geschehe. Amen. Amen. Hey, ihr seid trotzdem wiedergekommen, trotz der letzten beiden Predigtpunkte vom vergangenen Mal. Heute ist Sieg oder Niederlage wieder dran zum dritten Mal. Und ratet mal, am 31. Mai werden wir weitergehen. Und bis Weihnachten sind wir bestimmt durch oder früher. Heute haben wir nur einen Punkt, den wir anschauen werden. Könnt ihr euch noch an die letzten fünf erinnern? Anbetung, Lobpreis, genau. Gebet. Und letztes Mal, habt ihr die zwei auch noch? Unterordnung, da war es wieder das Wort, genau. Und Hingabe, sehr schön. Genau. Heute haben wir nur einen Punkt und den habe ich überschrieben: klarer Verstand. Komischer Punkt, oder? Klarer Verstand. Die Bibel spricht manchmal auch davon, dass wir nüchtern sein sollen. Damit meint sie nicht besoffen, das auch. Wir sollen uns ja nicht mit Alkohol berauschen, sondern mit wem? Dem Heiligen Geist. Nächste Woche feiern wir Pfingsten, aber der darf jeden Sonntag kommen. Wir dürfen Sprachen singen, auch wenn kein Pfingsten ist. Amen, absolut. Er ist jederzeit willkommen. Aber was heißt das? Wenn du heute hier rausgehst und hast ein offenes Herz, dann weißt du ein Stück weit mehr, was es heißen könnte. Die Bibel sagt in Römer 1, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und in 2. Timotheus 3 steht auch etwas darüber, was in der letzten Zeit mit Menschen passiert oder mehr passiert. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen, leben wir in den letzten Tagen? Eigentlich leben wir schon seit 2000 Jahren in den letzten Tagen, aber letzter als jetzt war es nicht mehr. Ne? Also näher dran als heute waren wir noch nicht. Es werden also schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ein klarer Verstand, nüchtern sein im Sinne der Bibel. Das heißt, nicht eingelullt sein in einen Nebel, der verschiedene Namen haben kann. Er kann Irreführung heißen, Selbstbetrug. Was bringt einen christlichen Mann, eine christliche Frau dazu, eine scheinbar solide Ehe zu verlassen, mit jemandem eine Affäre zu haben, die sie alles kostet? Kinder, Finanzen, Freunde, den Ruf. Was bringt jemanden dazu, mit Sünde leichtfertig umzugehen und plötzlich diese Dinge gar nicht mehr so schlimm zu finden? Wie kann es sein, dass ein Christ anfängt, gewohnheitsmäßig zu lügen und ein Doppelleben zu führen? Was bringt jemanden dazu, der gläubig war oder ist, mit Gemeinde abzuschließen, keine Bibel mehr zu lesen, nicht mehr zu beten, einfach mit den richtigen Dingen aufzuhören. Wieso gibt es Leute, die plötzlich alle anderen beschuldigen und sich weigern, ihr eigenes Herz zu untersuchen? Wie kann ein ehemals gestandener Christ plötzlich glauben, dass er ohne Gemeinde, ohne Beziehung zu anderen Christen geistlich überleben wird? Kennt ihr die Antwort? Irreführung. Täuschung. Englisch gibt es wieder ein Wort, das gefällt mir viel besser, das fasst es irgendwie so zusammen, zumindest soweit ich das kapiere. Das heißt Deception. Betrug, Täuschung. Was heißt das, wenn ich in die Irre geführt bin, dann glaube ich an etwas, das falsch ist, denke aber, es ist richtig, es ist okay. Stimmt's? Wenn ich einen falschen 50er akzeptiere, einen falschen 50-Euro-Schein, dann akzeptiere ich den, weil ich würde ja nur einen akzeptieren als Zahlungsmittel, als Austauschmittel, von dem ich denke, das ist ein echter. Den kann ich auf die Bank bringen und dann kriege ich was gut geschrieben oder kann wieder was dafür kaufen, selbst. Wenn ich aber in die Irre geführt, getäuscht, betrogen werde, etwas Falsches glaube, dann nehme ich das Falsche und halte es für das Richtige. Das sind schlimme Sachen, die ich da aufgezählt habe. Aber die Bibel sagt nichts umsonst. Die Bibel ist voll. Wenn wir danach Ausschau halten, finden wir viele, viele Hinweise darauf, dass die Schrift uns sagt, lass dich nicht in die Irre führen, lass dich nicht betrügen. Gib Acht, da sind falsche Propheten unterwegs. Oder hab Acht auf dich selbst, auf die gesunde Lehre, all diese Dinge. All diese Warnungen, die im Neuen Testament enthalten sind, die stehen da ja nicht, um die Seiten zu füllen, sondern die stehen da, weil es berechtigte Gründe gibt. Zweite Timotheus 3, da schreibt Paulus, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das heißt, der Mensch kann nicht nur selber das Falsche tun und glauben, sondern andere damit anstecken. Kann sagen, schau mal hier, der 50-Euro-Schein, der ist echt, den kannst du nehmen. Versteht ihr? Das ist in Ordnung, das kannst du ruhig machen, ich mach das auch, das ist kein Problem. Paulus sagt zu Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Es gibt so viele tolle Sachen auf dem Weltanschauungsmarkt. So viele Angebote, auch viele christliche Angebote oder christlich angestrichene Angebote. Und manchmal bin ich überrascht, dass Leute sich so schnell beeinflussen lassen von etwas, was von außen kommt, von einem Menschen, von dem sie noch nie gehört haben, dessen Familie sie nicht kennen, dessen Hintergründe sie nicht kennen und das von der Bibel abweicht. Es ist erstaunlich, diese Sensationslust oder etwas gekitzelt, etwas Neues zu hören, es gibt nichts Neues. Wir können hier sonntags nie was Neues predigen, wir können immer nur das Alte in Anführungszeichen wiederholen. Es steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel, es muss nur neu belebt werden. Und bevor du eine Lehre, die von außen kommt, von irgendjemand, der toll aussieht, der im Fernsehen ist oder weiß ich, ich denke an niemand Bestimmtes übrigens, solltet ihr euch gerade darüber Gedanken machen, an wen denkt, ich denke an gar niemand. Aber die Bibel sagt, wir sollen aufpassen. Und Paulus sagt Timotheus, du weißt ja auch, von wem du das gehört hast. Und deswegen ist Gemeinde so cool, wir kennen einander. Wir wissen Dinge, wir sehen Familienzusammenhänge und Sachen. Dann können wir auch mit den Dingen, die jemand sagt, ganz anders umgehen. Also bleibe in dem, schreibt er, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. In 2. Timotheus 1 steht auch sowas in die Richtung, da sagt Paulus, halte dich an das Muster der gesunden Worte. Wenn es gesunde Worte gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch kranke Worte. Genau. Kranke Worte. Und die kommen dann, wenn der Verstand nicht mehr klar ist, wenn diese Nüchternheit nicht mehr da ist. Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Was sind heftige Aussagen, die Paulus dazu zum Abschied macht, oder? Wow, dass das da draußen manchmal böse ist, das haben wir schon gemerkt. Aber aus unserer eigenen Mitte Leute aufstehen, die anderen den Kopf verdrehen und sie in die Irre führen, die ihnen falsche 50er anbieten und die genommen werden, wo wir die ganze Zeit doch wissen, was einen echten 50er ausmacht, wo das, weiß ich jetzt nicht wirklich, aber Wasserzeichen, Silberstreifen und was da ist, zu sein hat. Letzte Bibelstelle für diesen Punkt. Matthäus 24, einer der sogenannten Endzeitreden von Jesus, da steht, dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit, die Ablehnung jeder Form von Autorität, Regel, ja, die Liebe erkaltet. Ich habe ein Buch gelesen, was es bedauerlicherweise nur auf Englisch gibt, und einen Teil davon möchte ich heute hier zitieren. Das hat die Pastorin Sharon Dougherty aus Tulsa geschrieben. Die hatte vor 25 Jahren eine besondere nächtliche Begegnung mit Gott, und Gott hat ihr über diesen Abfall vom Glauben einiges gesagt. Wer es lesen möchte, das heißt auf Englisch Avoiding Deception. Täuschung vermeiden oder verhindern. Und sie hat vier Dinge aufgeschrieben, vier grundlegende Arten, wie Menschen betrogen und getäuscht werden können, was mit diesem Prozess der Irreführung einhergeht. Und ihr werdet total überrascht sein, wenn ich euch die vier Punkte gleich verrate. Warum werdet ihr überrascht sein? Weil ihr die noch nie gehört habt? Weil die brandneu sind? Weil das ja völlig tiefgehende, hammermäßige Sachen sind, die ihr noch nie in einer Predigt hier oder woanders gehört habt? Nein. Ich hoffe, du bist so schockiert wie ich, weil es die vier grundlegendsten Dinge sind, die wir einem Neugeborenen im Leib Jesu beibringen. Sie sagt, Gott hat ihr gezeigt, ein Christ, der in die Irre geführt wird, der tut immer vier Dinge oder eines von den vier Dingen, die gehen damit einher. Er vernachlässigt das Wort. Er vernachlässigt das Wort. Zu prüfen, was biblisch ist, ist nicht meine Aufgabe für dich. Es ist deine Aufgabe. Du bist ganz alleine groß. Bist sowieso größer als ich wahrscheinlich. Also, setz dich auf dein Bobbes und lies deine Bibel. Und wenn du aufgehört hast, schlag sie wieder auf. Puste den Staub runter, schlag die Seiten wieder auf. Und hör, was wir hier predigen und schau, ob es sich so verhält. Das ist dein Job. Du sollst sein ein mündiger Christ. Zweiter Punkt, den Sharon Dougherty in ihrem Buch aufschreibt, was vernachlässigen Menschen noch, die in dem Prozess der Irreführung sind oder ja, die sich ein Fundament dafür bauen im negativen Sinne, sie vernachlässigen das Gebet. Eva, hast du das Buch gelesen? Was bringt man einem Neubekehrten bei in der Leiterschule 1? Ne? Zum Beispiel, lies deine Bibel, red mit Gott jeden Tag. Ich kann für dich beten, aber ich kann dir deine Zeit mit Gott nicht ersetzen. Ja? Das kannst du nur ganz allein, und das ist so gut und so wichtig. Und für all die, die mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben, wenn es ums Gebetsleben geht, da kann ich auch ein Lied von singen, aber hör doch auf, dich schuldig zu fühlen und bete einfach. Wenn es 3 Minuten sind, freu dich über die 3 Minuten. Wenn es 30 sind, freu dich. Wenn es 3 Stunden sind, reiß dir Lernen. Aber genieß die Zeit und lass ihn auch mal zu Wort kommen in eure Zeit. Vernachlässige das nicht. Dritter Punkt. Der dritte Punkt, auf den wir aufpassen müssen, wenn wir nicht in die Irre geführt werden wollen, sind richtige Beziehungen. Und in dem Kapitel, was sie im Buch darüber schreibt, da geht es eigentlich nur um Beziehungen zu Christen und zur Leiterschaft deiner Ortsgemeinde. Da ist es wieder, die Unterordnung. Juhu, juhai. Das heißt, wenn du nicht fest in den lokalen Leib eingefügt bist, änder das. Änder das. Bill Johnson, habe ich mir die Woche Predigten angehört und der hat da was Lustiges gesagt und ich dachte, er hat recht. Ich habe immer gedacht, die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, wären das Problem. Aber meistens sind es die Bibelstellen, die wir verstehen, die das Problem sind. Ja, so diese, wir singen ja so gruselige Lieder hier. Ziemlich gruselig. Ich meine, du machst jetzt, singst es vielleicht sehr blauäugig. Ich habe jetzt die Texte nicht mehr so parat, aber Mittwoch hat die Anna auch so gruselige Lieder mit uns gesungen. Führ mich an den Ort, wo ich dir grenzenlos vertraue. Weißt du, was das heißt? Hast du da mitgesungen am Mittwoch oder heute bei irgendeinem Hingabetext? Weißt du, was du da getan hast? Oh! Ja. Und dann sind wir schon beim vierten Punkt. Leute, die in die Irre laufen sind oder die dafür zumindest einen Nährboden bauen, die leben eben nicht hingegeben. Sharon Doughty schreibt in ihrem Buch, der vierte Punkt, der wichtig ist, um dich vor Irreführung zu schützen, ist, dass du dein Leben ganz Gott gibst. Dass du dein Leben aufgibst, dass du dein Leben für Gott hingibst, für seinen Dienst und für andere Menschen. In dem Buch steht auch der Satz, den ich das letzte Mal gesagt habe. Das Evangelium ist kein Evangelium der Bequemlichkeit. Du bist nicht da richtig, wo es dir am besten geht und wo du die geringsten Risiken eingehst. Das ist nicht unbedingt der Platz. Gott dienen macht viel Freude, aber es ist auch super unangenehm und hart manchmal. Oh, kein Amen. Sigi, wir lachen mal zusammen. Ja, wir zwei. Wo fängt Ihre Führung an? Ganz kurz. Offenbarung 20. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Die erste Täuschung fand beim Sündenfall statt. Da war der Zweifel, sollte Gott gesagt haben, ist Gott wirklich gut? Wie kann der mir das verbieten? Das kann ja nicht gut sein. Und so weiter. Christen, die Korrekturen des Heiligen Geistes ablehnen, wandern Stück für Stück an den Punkt, wo sie die Stimme Gottes gar nicht mehr hören können. Manchmal glauben sie, sie sind dazu noch in der Lage, aber sie interpretieren ihre eigenen Wünsche und Gedanken als Gottes Willen. In 1. Petrus 5 werden wir auch gewarnt, dass der Teufel unterwegs ist und sucht, wen er fressen kann, richtig? Wen er in die Irre führen kann, wen er von seiner Berufung, von seinem Platz im Leib Gottes abziehen kann. Und da ist von Stolz unter anderem die Rede. Und da sind wir wieder bei den vier Punkten. Wie schütze ich mich vor Stolz? Wie beende ich Stolz? Erstens, ich beuge mich vor Gott und seinem Wort. Die Bibel sagt das eine, ich sage vielleicht das andere. Sich dann zu entscheiden, zu sagen, Gott, du hast recht. Da habe ich keine Lust drauf, Buße, haben wir am Mittwoch gehört. Und Gott, mir kommt es so vor, als Gott als ob er mit dem Hämmerchen unterwegs ist und auf den Putz haut. Also nicht im Sinne von, wir schmeißen jetzt eine Party, die hat auch mit Gott zu tun, sondern er guckt, wo ist, ich bin jetzt absolut ahnungslos, was Bau betrifft, aber ich vermute mal, wenn da Feuchtigkeit in der Wand ist oder wenn irgendwie der Untergrund nicht stimmt, dann fällt er ab, der Putz, wenn ich mit meinem Hämmerchen da drauf klopfe. Und ich habe das Gefühl, dass Gott durch jede Predigt der letzten Zeit, die dich vielleicht nervt und dir vorkommt, als ob dir einer mit dem Hammer ständig eins draufhaut, dass er einfach guckt, ist das alles fest? Hält der Putz oder macht es brösel, 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 brösel? Ja, guck doch mal. Zweitens, entscheide dich, juhu, da ist es wieder, warum auch immer so ständig, entscheide dich, dich denjenigen zu unterordnen, die in geistlicher Leiterschaft stehen und die für dich sogar Rechenschaft geben müssen. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Hebräer 13, 17, falls ihr noch einen Vers von der Geburtstagskarte wieder brauchst. Es sind nicht die Bibelstellen, die wir nicht verstehen, sondern die, die einfach so klar da vor uns liegen und die so oft im Widerstreit mit unserem Fleisch sind. Und ich glaube, ich habe meinem Leiter, den Bernd, bestimmt schon viele Seufzer abgerungen. Es ist besser geworden, das weiß ich. Und er sagt das auch. Aber ich könnte euch Geschichten erzählen, die ich euch nicht erzähle. Da habe ich ihm manchen Seufzer bestimmt abgehoben, wenn er dann alleine war, irgendwo war. Und ich immer dachte, ich muss ja Kontra geben, ich muss ja das alles hinterfragen, ich muss ja kritisch sein. Das hat man mir auf der Schule so beigebracht. Das ist ja eine Tugend in Deutschland oder für Akademiker. Ne? Ich werde in meinem Fernstudium kriege ich immer so eine E-Mail, meistens einmal im Jahr, Einladung zur Lehrtextkritik. Dann denke ich immer, warum wollen die eigentlich so keine dran, dass ich sie kritisiere? Es geht. Wir würden sagen, Feedback ist eigentlich auch was Gutes, ne? Aber diese Formulierung, da muss ich immer drüber grinsen, weil das so typisch deutsch oder ja, schlau ist. Ne? Wir sind ja so schlau, wenn wir alles kritisieren und es besser wissen. Dritter Punkt, wie kriegen wir den Stolz wieder unter die Füße? Entscheidet euch, euch einander. Und da geht es jetzt überhaupt nicht mehr, wer hat wem was zu sagen, euch einander unterzuordnen in der Furcht Christi. Das heißt, belehrbar zu sein, weichen Herzens zu sein, den anderen vor dich zu stellen. Und viertens, setz es dir zum Ziel, in deinen Motiven rein und friedliebend zu sein. Mein nächster Punkt heißt Selbstbetrug. Ein Zitat von John, oder ein Wiedergabe von dem, was John Wesley, das war der Gründer der methodistischen Kirche, einmal gesagt hat. Er hat gesagt, der größte Feind der Gemeinde ist die verstandesmäßige Zustimmung. Was ist denn das? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist verstandesmäßige Zustimmung? Verstandesmäßige Zustimmung bedeutet, du hörst Predigten, zum Beispiel meine, und sagst, ja, du hast recht, ihr, das steht in meiner Bibel auch. Mhm, stimmt. Aber eigentlich interessiert sich ein Dreck, das umzusetzen. Dann gehst du nach Hause oder in deine Zelle unter der Woche, blökst deinen Zellleiter an, machst ihn mal richtig zur Minna, weil der sowieso keine Ahnung hat oder sie. Aber am Sonntag hast du genickt und Amen gesagt. Und bist sogar beim Aufruf aufgestanden. Versteht ihr? Verstandesmäßige Zustimmung. Jakobus sagt im 1. Kapitel 22. Vers, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Du denkst, du bist in Ordnung, weil du am Sonntag genickt hast und weil du verstandesmäßig zugestimmt hast. Aber wenn wir mit dem Hämmerchen kommen und auf deinen Putz hauen, fällt er sofort ab, weil du nicht tust, was du mit dem Munde behauptet hast. Selbstbetrug ist so, also eins hat ständig mit dem anderen zu tun. Ich wiederhole mich auch. Ich hoffe, ihr seht das nach. Aber ich habe vier Faktoren auch zu Selbstbetrug. Der erste Faktor ist Apathie. Ein Mensch ist apathisch geistlich. Was heißt denn das? Das bedeutet, wenn so die Leidenschaft weggeht, wenn da kein Interesse mehr ist, wenn Gleichgültigkeit sich breit macht. Ein Christ, der selbstgefällig, selbstzufrieden wird, der geht sonntags noch in Gottesdienst, aber mehr, ja, weil er das einfach 10, 20, 50 Jahre eintrainiert hat, aber nicht, weil er wirklich denkt, da passiert jetzt megamäßig was, Gott wird mir begegnen. Der Bernd sagt immer, alles, was lebt, wächst. Und was nicht mehr wächst, sind Zerfallbegriffe. Es gibt keinen Parkplatz, es gibt keinen neutralen Ort im geistlichen Leben. Entweder du wächst noch oder du solltest heute anfangen, wieder zu wachsen. Ja? Weil der Zerfall kommt von alleine, da müssen wir nichts zu beitragen, außer passiv sein. Der zweite Punkt, Stolz, der geht da auch mit einher, ist der zweite Faktor im Selbstbetrug, den haben wir eben schon beleuchtet, haben wir schon häufiger beleuchtet. Ich weiß Bescheid, kenne ich schon, weiß ich schon, ich habe recht, ja, ist alles klar, mir braucht keiner was zu erzählen, habe ich schon gehört, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich schon. Na, so, das. Selbstsucht heißt, alles ist richtig, was mir einen Vorteil bringt, alles ist falsch, was mir irgendwie was wegnimmt, was ich gerne habe. Wenn ich nicht mehr in dem Sessel zu der Uhrzeit bei der Fernsehsendung sitzen kann, kann das nicht von Gott sein. Es kann einfach nicht von Gott sein, oder? Ja. Ja, alles, was sich gut anfühlt, ist in Ordnung. Und das ist so der Zeitgeist. Der blökt uns das täglich in die Ohren. Ja, wenn dir das gut tut, dann mach das. Wenn du solche sexuelle Empfindungen hast, dann leb sie doch einfach aus. Nein, das ist eine Lüge. Das ist Irreführung. Beständiger Ungehorsam, das ist auch ein Punkt, wo viel Selbstbetrug Wurzeln schlägt. Wenn du in einem Lebensbereich als Christ bewusst ständig im Ungehorsam lebst, wirst du in Irreführung enden. Du betrügst dich selbst, wenn du hier Gott konsequent Widerstand leistest. Es wird am Ende in die eine oder die andere Richtung ausbrechen. Die eine Richtung ist Buße, dann geht es wieder aufwärts, und die andere ist, du wirst irgendwann bedeutungslos sein, völlig bedeutungslos für das Reich Gottes. Hoffentlich noch gerettet, aber du wirst völlig irrelevant sein für das, was Gott auf dieser Erde tun will. Die Bibel redet vom Betrug der Sünde. Sünde betrügt, täuscht. Einmal gerettet, immer gerettet. Da gibt es viele Fragen. Ist nicht biblisch. Es gibt Bibelstellen, die uns klar sagen, du kannst deine Errettung verlieren. Es gibt Listen von Sünden, wo drin steht, Galater 5, Vers 19, wo die Werke des Fleisches sind, da sagt die Schrift, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und da steht Streit neben Mord. Da steht Saufen neben Neid. Da steht Zwietracht neben okkulten Sünden, Zauberei. Das ist eine Liste, die würden wir so nicht zusammenstellen, oder? Also auf meiner Liste wären auf der einen Seite die richtig dicken Sachen. Ehebruch, Unzucht, Zauberei, Mord. Die hätte ich so in eine Kategorie. Und die harmloseren, in Anführungszeichen, Lästern, Streit, das ist genauso schlimm. Die Verhärtung der Sünde kann man mit Arterienverkalkung vergleichen. Bist du über 60 oder kennst du jemand über 60? Habt ihr so Kontrolluntersuchungen? Ich habe jetzt meinen lieben Hundespaziergehfreund in seinen 70ern wieder getroffen, den ich öfter treffe. Und ich habe ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und dann hat er mir erzählt, wie es ihm geht und seiner Frau. Und dass die zufällig, ich habe gedacht, es war bestimmt Gott, weil ich habe für die gebetet und ich muss unbedingt wieder anfangen, regelmäßig für die zu beten. Dass die Gott finden und dass es ihnen gut geht. Die Frau war oft krank, hat viele Hammersachen erlebt, und der Arzt hat zufällig bei einer anderen Untersuchung festgestellt, dass ihre Halsschlagader fast zu war. Da wäre nur noch so ein ganz dünnes Stiftchen durchgegangen. Die haben die sogar nachher mitgekriegt, haben schon nie gehört. Konnten sich das dann angucken. Und dann wurde das irgendwie da operiert und jetzt fließt das Blut wieder ganz ungehindert. Aber die Frau hätte unvermittelt sterben können. Also es war richtig, richtig gefährlich, und die hat ja davon nichts gemerkt. Die hatte andere gesundheitliche Probleme, aber davon hat die gar nichts mitgekriegt. Wie fies, oder? Und so ist es auch, wenn wir in diesem Selbstbetrug der Sünde leben, dann werden deine Blutgefäße, deine geistlichen, immer enger, und sie schränken den Blutfluss ein. Der Heilige Geist, der läuft nicht mehr so rund da bei dir in deinem System. Und irgendwann kommt vielleicht ein Klumpen, braucht gar kein großer mehr sein, und es stockt. Und irgendwie haut es sich dann total um. Was kann uns noch zu Täuschung führen? Die Bibel hat auch so viele Sachen, das kann man in einer Predigt gar nicht reinpacken. Habgier, schlechter Umgang. Und ich behaupte mal, schlechter Umgang heißt nicht unbedingt Unterschied zwischen Christ oder Nicht-Christ. Es gibt Ungläubige, die können dich aufbauen, und es gibt Geschwister, die können dich fertig machen und von Gott wegziehen. Kein Amen, okay. Nicht hier bei uns, aber irgendwo auf der Welt soll es sowas schon mal gegeben haben. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, schreibt Paulus an die Korinther. Was schützt uns denn vor dem Abfallen? Das ist mein letzter Punkt. Habe ich euch eigentlich schon verraten. Seid Täter des Wortes. Vernachlässige diese Dinge nicht. Und jetzt sage ich euch was, was ich gar nicht aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, dass Gott das ganz wichtig ist. Ich glaube nicht, dass es bei den meisten, die sich von Gott zurückziehen, so anfängt, dass sie nur schludrig werden. Ich persönlich glaube, nach jahrelanger Studie des Christenmenschen und meiner eigenen Person, dass es eigentlich zwei Sachen sind, die Menschen geistlich ausmachen. Wisst ihr, welche zwei Sachen das sind? Es sind Verletzungen, die wir nicht bearbeiten, Es sind Lügen, die wir glauben. Es sind Verletzungen, die wir nicht verarbeiten und Lügen, die wir glauben. Was meine ich damit? Geschwister tun sich weh. Die zoffen sich. Meine Kinder waren neulich hier alle bei der Kinderkonferenz. Meine Großen hatten kurz eine Herausforderung miteinander, hat die Eva mir erzählt. Und ich habe dann nur gesagt, ist Blut geflossen oder geht es ohne? Was meine ich damit so mit meinem coolen Spruch, dass es für mich als Mutter nichts Neues ist, wenn man mehr als ein Kind hat, dass die auch mal miteinander ziemlich zoffen können? Das ist normal. Das passiert in jeder Gemeinde. Auch in der, wo du denkst, die du aus der Ferne beobachtest und denkst, bei denen ist es nicht so wie bei uns. Genauso. Aber was mache ich dann, wenn mir einer wehgetan hat? Was mache ich dann? Vergebe ich gründlich? Tue ich eifrig Buße über meinen Teil? Erzähle ich die Geschichte 10 Jahre später immer noch sehr lebendig und schillernd in allen Farben und HD-Qualität? Oder kann ich die Kiste endlich mal zulassen? Und Lügen, die wir glauben, die können so aussehen wie: Ach, mit dir kann Gott doch bestimmt nichts mehr anfangen. Guck mal, jetzt musst du schon im Rollstuhl in den Gottesdienst kommen. Hinterschluck das nicht, hier ist eine taffe Frau. Oder du bist ja schon zu alt. Oder du bist ja erst 14 oder 12 oder 8 oder 23. Was will Gott mit dir? Und wenn ich meine Bibel lese, dann steht da drin, dass Gott mit sehr Alten, sehr Jungen und allen dazwischen eine ganze Menge auf die Beine gestellt hat. Und dass das überhaupt kein Kriterium ist, wie alt du bist, spielt null Rolle. Und das Coole ist, wenn du ja älter bist, dann finden ja bestimmte Lebensaufgaben ihr Ende, so die Kindererziehung. Irgendwann sind die ja auch selber groß. Und dann hast du wieder nochmal ein neues Zeitfenster übrig, denke ich zumindest. Die Illusion habe ich im Moment jedenfalls, dass das dann auch wieder kommt. Es hat ja alles so seine Zeit. Und ja, das könnte eine Lüge sein. Gerade so was Selbstwert betrifft, da schiebt der Teufel gerne CD ein oder so deprimierende Sachen. Wunden und Lügen. Wenn du, so wie ich, den Soso-Dienst sehr lieb hast, dann weißt du, oh, das sind genau die zwei Sachen, wo wir wie ein Detektiv mit dem Heiligen Geist nachsuchen. Nach Wunden und Lügen. Und wenn du schon 5 Sosos gemacht hast und schon 30 Jahre gläubig bist und auf Wachstum ausgerichtet bist, ich verrate dir was, vielleicht hast du keine dicke Leiche mehr im Keller, aber Wachstum und Korrektur in Kleinem ist auch bestimmt möglich und da. Und der Heilige Geist hat dich so lieb, dass er dir das zeigt. Wie schützen wir uns noch vor dem Abfall? Wir bearbeiten Verletzungen richtig, wir vergeben ordentlich, bis es fertig ist, bis auch die Gefühle sagen, ist tot, kommt nichts mehr, keine Welle, kommt keine Welle mehr an den Strand gerollt. Und wir untersuchen unsere Gedankenmuster mit dem Wort Gottes. Und überall, wo du eine fehlende Übereinstimmung hast, da korrigierst du dein Denken. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel gedacht, dass das total doof ist, dass der Bernd und ich vollzeitlich im geistlichen Dienst sind. Ich sage dir nicht, warum ich das gedacht habe, aber ich hatte so meine Gründe dafür. Und habe gedacht, weißt du Gott, hätte ich nicht einfach auf dem Amt sitzen bleiben können? Da auf der Verwaltung, lauter ungläubige Leute, da kann ich mir jetzt denken, die sind nicht gläubig. Ist ja klar, dass die so sind. Oh, der erzählt es ja nicht weiter. Lieber Livestream, wir behandeln es alle für euch. Habe ich mal gedacht. Und dann sagt Gott zu mir, ich weiß jetzt gerade nicht, wo es steht, 1. oder 2. Timotheus 3. Wer aber ein Aufseheramt begehrt, begehrt ein schönes Amt. So, wer hat nun recht, Gott oder ich? Ja, Gott hatte recht. Habe ich Buße getan. Habe gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich dieses Privileg so schlecht eingeschätzt habe. Und dass nur, weil mir mal ein paar Christen auf die Füße getreten sind, gedacht habe, das ist doof, das zu machen. Und es ist viel schöner, in der Welt zu arbeiten. Habe ich gemacht. War eine Qualitätsentscheidung. Halte ich dran fest. War gut. Amen. Amen. Bin doch da. Will nicht wieder aufs Amt. Und nachdem ihr mir dann so 80 Rosen geschenkt habt, als ich dann endgültig, oh, ich meine, habe ich gewusst, dass das gut war, mich für die Meinung Gottes zu entscheiden, als für mein Selbstmitleid. Ne? So. Letzter Punkt. Wie schütze ich mich vor dem Abfallen? Hüte dich davor, Anstoß zu nehmen. Die Engländer haben hier auch wieder so ein cooles Wort, wie ich finde. Offense. Habe ich mit der Susan debattiert schon drüber. Was bedeutet Offense auf Deutsch? Da brauchst du eine ganze Liste, um das Wort aufzudröseln. Ärgernis, Anstoß nehmen, beleidigt sein, gekränkt sein, episch sein, sagen wir Hessen. Sowas, so dieses ganze Paket. Und Jesus sagt in Lukas 17, es ist unvermeidlich, dass Anstöße kommen, aber wehe dem, durch wen sie kommen. Das ist jetzt der nächste Gedanke, da gehen wir jetzt heute nicht tiefer rein. Man kann Anstoß nehmen und man kann auch anderen Anstoß sein. Ja. Das griechische Wort, was für Anstoß da steht, heißt Skandalon. Genau, da kommt unser Wort Skandal her. Die Zeitung mit den vier Buchstaben, ne, die immer diese Skandalons aufschreibt. Und das war, vielleicht hast du das schon gewusst, und wenn nicht, das ist ein total präzises, eindrückliches Bild. Skandalon war ein Stück Holz. Ein kleines Stück Holz, das dazu diente, die Tür in einer Tierfalle aufzuhalten. Und wenn dann das Tier kam, um den Köder in der Falle fressen zu wollen, hat es das Hölzchen umgestoßen und das Türchen ging zu. Das war das Skandalon, das Hölzchen, oder auf Deutsch in unserem Text der Anstoß. Wenn du also Anstoß nimmst, sitzt du in der Falle. Hast du das schon gewusst? Und wir regen uns auf und wir erzählen es und wir rufen die Eulalia an und wir erzählen es der ganzen Zelle. Kannst du dir vorstellen, was die zu mir gesagt hat, Melanie? Oh, ich sag dir, nee. So sieht das aus, wenn man Anstoß nimmt. Ihr kennt das nicht, deswegen habe ich das kurz ein bisschen dargestellt, damit ihr wisst, wie sowas aussehen könnte. Es macht Klack, das Hölzchen fällt ums Türchen, geht zu und schon sind wir drin. Zusammenfassend, wir müssen sein eifrig in der Buße, hört ihr die Predigt vom Mittwoch unbedingt an, eifrig in der Vergebung, eifrig in der Dankbarkeit, beständig in der Liebe, beständig im Wort, beständig in Beziehungen innerhalb unseres lokalen Leibes der Gemeinde. Und weil ihr die Message-Übersetzungsletzung mal so toll fandet, habe ich euch heute wieder was mitgebracht, ins Deutsche übertragen aus der Message-Bibel. Und zwar 1. Petrus 5, ab Vers 5. Und ihr, die ihr jünger seid, sollt euren Leitern folgen. Das ist aber gut, ihr wisst so. Okay. Aber alle von euch, Leiter und Nachfolger gleichermaßen, sollt bescheiden, unkompliziert und nüchtern im Umgang miteinander sein. Denn Gott hat genug von den Stolzen, aber er hat Freude an den einfachen Leuten. Also sei zufrieden mit dem, was du bist und spiel dich nicht auf. Gottes starke Hand ist auf dir. Er wird dich zur richtigen Zeit befördern. Lebe sorgenfrei vor Gott, denn er ist sehr besorgt für dich. Bewahr dir einen kühlen Kopf oder mit meinem Punkt überschrieben einen klaren Verstand. Sei wachsam. Bleib wachsam. Der Teufel ist bereit zuzuschlagen. Und ihm würde nichts besser gefallen, als dich während eines Nickerchens zu erwischen. Sei auf der Hut. Ja, Amen. Und jetzt möchte ich damit was machen. Und wenn du weißt, da ist noch eine Verletzung bei mir und die hat mich zurückziehen lassen, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen, hier und jetzt gleich vor Gott dieser Person oder diesen Personen zu vergeben. Und wenn das Leute aus dem Leib waren, aus der Gemeinde waren, vielleicht Leiter waren, dann möchte ich dich quasi stellvertretend um Vergebung bitten. Bitte vergib, wenn Geschwister, wenn Menschen mit geistlicher Verantwortung dir wehgetan haben. Die Bibel hat dafür keine Ausnahmeklausel eingebaut. Vergib, aber dem und dem musst du nicht. Es gilt auch für die. Bitte vergib. Es sind auch nur schwache Menschen, so wie wir, so wie ich auch. Und wenn du Lügen loswerden willst, es ist fantastisch, weil der Detektiv für Lügen, der mit der großen, großen Lampe, wenn du Kind Gottes bist, dann wohnt er in dir. Und wenn du zu ihm sagst, lieber Heiliger Geist, gibt es da Lügen, die ich glaube, gibt es Dinge, die du mir zeigen möchtest, dann wird er das gerne tun. Aber er wird ja nicht alle 578 auf einmal zeigen. Er fängt mit ein oder zwei an. Und dann gehst du mit den ein oder zwei um. Ist das nicht gut? So, wir müssen ja nicht dumm bleiben. Wir haben alles. Wir haben die Bibel und wir haben den Heiligen Geist, um das ausfindig zu machen. Und ich habe mich im Lobpreis daran erinnert, vor genau 10 Jahren, ziemlich genau 10 Jahren, war ich so verletzt und so fertig, dass ich in den Sack gehauen habe, wie man so schön sagt. Ich habe aufgegeben und ich habe zu Gott gesagt oder zu Menschen gesagt, das ist mir alles viel zu schwer. Ich halte es nicht aus. Lass uns alles so machen, wie eine gewisse Gruppe anderer Leute sich das wünschen. Lass uns dabei bleiben. Und wenn ich dabei geblieben wäre bei dieser Entscheidung, ich weiß nicht, ob ich noch in irgendeiner Gemeinde sitzen würde, wahrscheinlich sicherlich hier, irgendwo ganz hinten, wo mich keiner sieht, natürlich kein Mitglied, würde Gott noch leben, ich würde auch irgendwann im Himmel wahrscheinlich ankommen, aber ich wäre völlig irrelevant für das, was Gott eigentlich vorhatte mit mir. Und wisst ihr, wann ich umgekehrt bin? 5 Minuten, nachdem ich meine Negativentscheidung verkündigt habe, hat ein sehr wichtiger Mensch zu mir gesagt, gut, ohne dich kann ich das nicht. Dann war es das jetzt. Und dann habe ich gemerkt, welche Verantwortung ich habe, dass ich nicht für mich alleine auch falsche Entscheidungen treffe. Und du brauchst jetzt dich nicht in Sicherheit zu wiegen, weil du nicht in einer Position bist wie ich. Du bist in einer viel wichtigeren Position. Ich bin nur dein Trainer, das ist mein Hauptjob, aber du bist da draußen. Mir geht es um viel mehr. Und wenn du dich zurückziehst von dem Platz, wenn du vernachlässigst, wenn du nicht alles gibst, was Gott will, dass du gibst, dann werden andere mit runtergezogen oder werden vielleicht nie gerettet werden.
Ich habe die Woche eine Predigt gehört von nach Bernd Johnson, Bill Johnson, meinem zweiten Lieblingsbuch. Und die hieß More at any cost. Mehr um jeden Preis. Und er hat so erzählt aus seinem Leben von der Begegnung, die er mit Gott hatte. Und ich war mit den Hunden am Joggen und habe das gehört. Und ich hab irgendwo gewusst, ich hatte eine Anfechtung mit Angst kürzlich. Und ich habe irgendwo gewusst, ich könnte das jetzt gerade nicht reinen Herzens sagen. Also mir geht es da anders als dir gerade. Ich hätte das da nicht rein Herzens sagen können. Mehr um jeden Preis. Da waren Sachen, vor denen ich einfach furchtbar Angst hatte. Und die mich an Dinge erinnert haben, vor denen ich vor langer Zeit mal furchtbar Angst hatte. Und ich habe gesagt, Gott, ich kann dir das, ich will das sagen. Er hat es verdient. Er hat, ich meine, welche Ängste hat Jesus gelitten? Was ist dazu mein Ding, du liebe Zeit? Das ist Peanuts, hat mir irgendwo irgendeiner gesagt, über große Geldbeträge. Was ist das? Aber was soll ich Gott was vormachen? Was soll ich das mitbeten, wenn ich doch genau weiß? Er weiß ja eh, dass es gerade bei mir irgendwo sowas gibt, wo ich denke, ich kann es nicht reinherzig sagen. Aber heute Morgen, als wir eines dieser gruseligen Lobpreislieder gesungen haben, so wie es um alles ging, da habe ich es Gott gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ich bin dabei. Bist du auch dabei?
Nein.
Lass uns doch vor Gott stehen. Halleluja. Ich werde drei Aufrufe machen. Ich fange mit dem
an, wie wir immer tun. Wenn du Gott nicht kennst und du bist heute Morgen hier, oder du kennst Gott und du willst und sollst neu durchstarten, dann sprich mir folgendes Gebet nach. Dieses Gebet ist wie so ein Kontaktpunkt zu Gott, wo du deinen ganzen Mist am Kreuz ablädst und sagst, Gott, es tut mir leid, ich will dir gehören. Darum geht es in dem Gebet. Und wenn du das sagen möchtest, dann bete mir bitte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du am Kreuz für meine Sünde bezahlt hast. Vergib mir meine Lebensschuld und reinige mein Herz. Ich will dir folgen. Von heute an und bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in die Ewigkeit. Amen. Amen. Während wir nicht rumgucken, ist jemand da? Heb doch mutig deine Hand. Hast du das heute zum ersten Mal?
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.